Bundesmiro ist jetzt Nürnberg-Miro. Und ich als Einwohner dieser schönen Stadt kann sagen, herzlich willkommen in der Nachbarschaft Miroslav Klose und herzlich willkommen euch allen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Mein Name ist Micha Bächle und bei mir ist der Mann, der am Mikrofon so gefährlich ist wie Klose eins vor dem Tor, Thomas Hiete. Hallo Thomas.
Servus Michael. Nur ganz, ganz ohne Salto bei mir.
Überraschend, dass von dir kein Salto kommt. Überraschend auch die Nachricht vorhin. Miro Klose ist neuer Trainer des 1. FC Nürnberg. Sein erstes Cheftrainer-Engagement in Deutschland und darüber müssen wir sprechen und das wollen wir tun mit einem, der Miro Klose so gut kennt wie sonst nur seine Frau, mit unserem langjährigen Kicker-Chefreporter Carlo Wild. Hallo Carlo.
Hallo, was für eine ehrenvolle Ankündigung.
Ja, Carlo, du hast Miroslav Klose durch seine Karriere als Spieler verfolgt, viele, viele Jahre und auch seine ersten Schritte als Trainer verfolgt. Warst du überrascht, als der 1. FC Nürnberg ihn heute als neuen Coach vorgestellt hat?
Auf den ersten Augenblick war ich überrascht, aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich hätte man, denkt man natürlich immer als Journalist, wenn man immer super schlau sein will, draufkommen können, weil A, kennen sich der neue Sportvorstand Hroti Hatliak, so schwieriger Name, ich sage da in Zukunft immer Hroti zu ihm, also die kennen sich ja vom DFB und Klose hat ja auch diese Spielidee, wie es heute heißt, die der neue Sportvorstand Hroti in Nürnberg gefordert hat, aktiv zu sein. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut. Und die beiden kennen sich natürlich auch. Klose ewig beim DFB. Der war ja doch mal Praktikant und Stürmertrainer, Spieler sowieso, Rekordtorschütze und so weiter. Also die kennen sich. Da lag es eigentlich schon irgendwie auf der Hand, dass die beiden zusammenfinden. Schön für den 1. FC Nürnberg.
Du kennst Klose ja, wie gesagt, schon sehr lange. Was zeichnet ihn denn als Mensch aus? Welche Voraussetzungen bringt er auch mit, die ja vielleicht auch eine große Trainerkarriere erhoffen lassen könnten?
Miro Klose ist ein absolut sauberer Charakter. Der ist umgänglich, da gibt's keine Allüren. Ich kann mich erinnern, als damals 2014 in Brasilien haben wir jetzt 10-jähriges, er am Anfang nicht in der Mannschaft stand, da habe ich mit ihm ein Interview gemacht und da hat er gesagt, meine Zeit kommt und ich werde diese 2 Tore, die er damals noch brauchte oder 3, um den Weltrekord zu schaffen bei Weltmeisterschaften, die werde ich noch schießen. Dann bin ich jetzt schon beim Trainer. Und er hat damals auch so erzählt, wie er von der Bank aus das Verhalten der Innenverteidiger und der Abwehrspieler verfolgt. Also ich glaube, das machen keine 10% der Fußballer. Ich habe auch zu seinem Berater und zu ihm selber oft gesagt, du musst irgendwann Fußballlehrer, und ich gebrauche das Wort Fußballlehrer ganz bewusst, werden und du musst diesen Weg gehen. Und es spricht ja auch wieder für die Bescheidenheit des Miro Klose. Und ich finde, die ist fast schon zu sehr ausgeprägt, dass er ja diesen Trainerberuf, der sieht ihn nicht so als Job, in den ich mal schnell reinspringe, dass er diesen Beruf von Grund auf lernen wollte. In der Jugend, in kleinen Vereinen und so weiter und so fort. Also diese Karriere ist extrem durchgeplant. Ich habe mal zu ihm gesagt, Miro, du musst jetzt irgendwann mal auch in den großen Fußball, weil vor lauter Ausbildung wirst du irgendwann den Zug verpassen.
In den großen Fußball ist er dann in Österreich gegangen, in den vermeintlich großen Fußball beim SCR Altach in der 1. Liga in Österreich. Da ist er in der Saison 22/23 schließlich entlassen worden. Du hast ihn seinerzeit in Österreich besucht. Wie hast du ihn da erlebt?
Als einer von dieser Mannschaft, der war absolut zugehörig. Auch als Typ, der eine Autorität ausgestrahlt hat. Und trotzdem war er einer dieser Mannschaft. Der hat auch mittrainiert. Vormittag war große Spielform und da saß er oben mit seinem Co-Trainer auf einem 3 Meter hohen Gerüst und hat da von oben genau beobachtet, auf dem Platz waren Linien gezeichnet, wie sich die Spieler verschieben sollten, in welche Räume sie vordringen sollten oder sich fallen lassen sollten. Also es war alles absolut durchgestylt, das Ganze. Und dann war Mittagspause, da war dann großes Essen für die Jungs, ohne Zuschauer fast. Also es ist ja noch super idyllisch. War übrigens eine schöne Dienstreise, rein vom Ambiente her und von der Landschaft. Aber es war auch so eine super Dienstreise, weil diese Spieler so zugänglich waren. Und das war Hochachtung vor diesen großen Namen. Und auch vor der Art, wie er trainiert hat und weil er es ihnen halt noch zeigen konnte. Da war Nachmittag dann Schusstraining und dann hat er den Herrschaften auch gezeigt, wie die Fußhaltung ist und wie man sich zum Ball stellt. Also ich würde sagen, das ABC, da bin ich wieder beim Fußballlehrer, der Schusshaltung hat er dieser Mannschaft beigebracht. Aber man hat natürlich auch eins gesehen, die Mannschaft war einfach nicht gut genug. Und dass es dann zur Scheidung kam, das ist in Österreich nicht anders als in Deutschland oder sonst wo.
Werden wir dann den Torjäger und jetzt Trainer Klose auch in Nürnberg auf dem Platz sehen, wie er dieser recht jungen Mannschaft Schusshaltung, Kopfballtraining macht? Was glaubst du, welche Herangehensweise wird er jetzt beim Club an den Tag legen?
Die wichtigste Herangehensweise ist, dass er mit seinem Partner Hroti einen Kader zusammenstellt, der dann auch wirklich für die zweite Liga tauglich ist. Ich habe mir im Dienste des 1. FC Nürnberg zwar nur für die Drittligamannschaft damals dreimal Schienbein gebrochen, also ich habe eine gewisse Liebe zu dem Verein und generell braucht diese Mannschaft Power. Und das ist eine Geschichte, da sind wir jetzt auch wieder bei Klose. Miroslav Klose, ein Spätberufener des Fußballs, wie wir ja wissen, hat immer von seiner extremen Professionalität gelebt im körperlichen Bereich. Miro hat schon Ernährungsberatung gemacht oder hat sich entsprechend ernährt. Da haben andere wahrscheinlich noch gedacht, dass ein Schäuferle, wir sind ja in Nürnberg, vegetarisches Essen ist. Miro ist in der Beziehung ein absolutes Vorbild. Was ich mir von ihm dann wünsche, dass er auch einfach der harte Typ auch ist. Dass er die Autorität ausstrahlt, weil er hat schon eine Sprechweise, die ist sehr leise. Ich habe damals in Alltag gehört, dass er auch ein lauteres Organ haben kann. Das muss er hinkriegen. Aber vom Fußball her, ich habe mit Miro Klose einige Gespräche führen dürfen in München. Über 4 Stunden erzählt dir Sachen über Fußball. Will damit nicht sagen, dass er ein Theoretiker ist. Aber der kann dir schon genau sagen, wie man sich stellt und wie man sich verschiebt. Und wenn da bei Tuchel und Pep Guardiola immer erzählt wurde, dass die sich in München im Restaurant getroffen haben, um Salz- und Pfefferstreuer zu verschieben und daraus eine Legende wurde, dann muss ich sagen, Klose kann dir das auch alles piekfein erklären.
Dann lass uns doch aber genau da mal bleiben bei diesem Thema. Du hast gesagt, du hast sehr viel mit ihm über Fußball gesprochen. Wie sieht Miro Klose den Fußball? Wie denkt Miro Klose den Fußball?
Aktiv nach vorne. Pressen, immer wieder versuchen, nach vorne als Stürmer in die Tiefe zu kommen. Das war natürlich, und das hat er auch zugegeben im Alltag, dort das Problem. Er musste Kompromisse schließen. Ich glaube, er will nach vorne spielen. Das ist das A und O, sagt er. Also er hat schon eine offensive Ausrichtung, definitiv.
Du hast jetzt gerade schon deine Verbindung zum 1. FC Nürnberg angesprochen, wo du selbst mal aktiv warst. Du hast natürlich lange hier gearbeitet, sitzt gerade auch in Nürnberg. Was bedeutet denn diese Ankunft von so einer Persönlichkeit, wie es an Miro Klose ja ist für den deutschen Fußball, für diesen Verein, auch für diese Stadt, für diese Region?
Nürnberg hat ein unglaublich tolles Umfeld. Der Clubfan ist extrem geduldig. Also wenn ich meine Nachbarn manchmal höre, wenn ich dann im Fernseher frühzeitig ausgemacht habe, weil man es nicht anschauen konnte, was der Club da gespielt hat, und dann waren die immer noch nachsichtig. Und ich kenne halt, und das ist jetzt vielleicht ein unfairer Vergleich, auch andere Vereine, wo der Anspruch viel aggressiver ist. Und der Clubfan ist extrem nachsichtig, finde ich, aber auch dann wieder überkritisch. Das hatte ja schon auch mein Lothar Matthäus nach Nürnberg kommen, was ich super gefunden hätte, ist ein paar Jahre her. Und dann scheiterte es, weil dann irgendwelche Superschlauen meinten, weil der Bayern-Spieler gewesen ist, dürfe ja nicht mehr nach Nürnberg kommen, der Urfranke, was ja völlig daneben war. Wäre auch eine höchst spannende Geschichte gewesen. Ich habe gerade mit 2 Clubfans, die haben mich nämlich angerufen, ob das stimmt. Ich habe gesagt, seid ja nachsichtig mit dem Miro. Gebt ihm Zeit. Der hat's drauf. Der ist ein Fußballfachmann. Und als Typ muss er halt sich dann so durchsetzen, dass er schafft. Aber für Nürnberg ist das eine super Sache. Der hat die meisten Tore bei Weltmeisterschaften geschossen. Also bitte, wer nicht, wenn nicht der, sollte das hier hinkriegen. Aber wie gesagt, beim Franken ist das Glas immer halb leer.
Also eine Aufbruchstimmung auch mit dem Namen Klose und Roti nur schwer zu erzeugen, oder glaubst du, dass das wird sich jetzt entwickeln?
Das muss man sehen. Das wird sich hoffentlich entwickeln, aber das kann man natürlich nicht voraussehen. Aber ich habe auch zu den Leuten, ich kenne den Roti ja auch ein bisschen vom DFB, die mich jetzt so gefragt haben, die Klubberer, ich habe viele Clubfans auch in meinem Umfeld. Da habe ich gesagt, gebt ihm die Chance. Der Roti, der hat ein unglaubliches Netzwerk, der hat den Jugendbereich beim DFB auch verantwortet. Der wird schon wissen, wo die guten Jungen sind. Aber ich habe so, was die Nürnberger Presse so macht, verfolgt, da spüre ich schon ein gewisses Wohlwollen. Und das wird bei Miro, ich habe jetzt noch keinen Kollegen gesprochen, mit Sicherheit nicht anders sein.
Wir sind selbst gespannt, was Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg veranstaltet. Du wirst es beobachten, wir werden es beobachten. Hab vielen Dank für deine Zeit.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt. Ich bedanke mich, dass ich das erzählen durfte.
10 Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Schlechte Nachrichten für die niederländische Nationalmannschaft kurz vor dem EM-Start. Nach Barca-Star Frenkie de Jong, der nicht rechtzeitig fit wurde, muss nun auch Europa-League-Sieger Teun Koopmeiners von Atalanta Bergamo wegen einer Leistenverletzung passen. Das wiederum sorgt für eine positive Nachricht für Ian Maatsen. Der Dortmunder wurde von Bondscoach Ronald Koeman nachnominiert. Am Sonntag treffen die Niederlande zum Auftakt auf Polen.
Benjamin Šeško steht vor der Vertragsverlängerung bei RB Leipzig. Entsprechende Medienberichte decken sich mit Kicker-Informationen. Šeško hätte den Verein aufgrund einer Ausstiegsklausel für 65 Millionen Euro verlassen können. Einige europäische Topclubs wie unter anderem der FC Arsenal galten als Interessenten. Jetzt hat er sich aber für einen Verbleib in Leipzig entschieden und wird seinen sowieso noch bis 2028 laufenden Vertrag noch einmal verlängern. Mutmaßlich werden sich die Bezüge für Šeško dadurch verbessern.
Robin Gosens ist doch noch auf den EM-Zug aufgesprungen, jedoch nicht beim DFB-Team, sondern als TV-Experte. Gosens, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht berücksichtigt wurde, wird bei Magenta TV zu sehen und zu hören sein. Startschuss ist für ihn auch schon am Freitagabend, wenn Deutschland im Eröffnungsspiel auf Schottland trifft.
Ja, und wir kommen zum Schluss nach Miro Klose noch zu einer anderen brisanten Trainerpersonalie. Fabian Hürzeler steht wohl vor dem Abgang vom FC St. Pauli, ist sich einig mit Brighton & Hove Albion und darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserem St. Pauli-Reporter Sebastian Wolf. Schön, dass du vorbeischaust.
Hallo.
Ja, Basti, zwischen Brighton und Hürzeler, so heißt es, ist alles klar. Jetzt geht es noch um die Ablösesumme zwischen den Clubs. Du hast gestern geschrieben, es haben schon die ersten Gespräche stattgefunden. Eine Einigung sei aber kein Automatismus. Wie siehst du aktuell die Lage zwischen Brighton, zwischen St. Pauli und rund um Fabian Hürzeler?
Ja, zu der Personalie gehört halt, dass drei Parteien am Tisch sitzen und drei Parteien zufriedengestellt werden müssen. Es ist so, dass es ein Gentleman's Agreement gab bei der Vertragsverlängerung im März zwischen St. Pauli und Fabian Hürzeler, dass der Club dem aufstrebenden Trainer zugesagt hat. Bei einem ja unmoralischen, reizvollen Angebot würde er die Freigabe erhalten. Klar ist aber, das ist natürlich kein reiner Freifahrtschein. St. Pauli müsste jetzt einen neuen Trainer Mitte Juni organisieren und vermutlich auch rauskaufen. Das heißt natürlich ganz klar, auch St. Pauli muss zufriedengestellt werden und genau daran hakt es momentan. Bislang sind nur die Parteien Hürzeler und Brighton einig, aber noch lange nicht die Parteien Brighton und St. Pauli.
Wenn Hürzeler jetzt gehen sollte, was würde es denn für den Verein FC St. Pauli bedeuten? Also Marcel Hartl, der Spielmacher, der Topscorer, ist schon weg. Jetzt würde das Gesicht des Aufstiegs der Trainer auch gehen. Wäre St. Pauli jetzt ja der erste Favorit auf den direkten Wiederabstieg, wenn es so kommen sollte?
Also ganz klar ist, dass ein Abgang von Fabian Hürzeler die Chancen von St. Pauli auf den Klassenerhalt radikal verringern würde. Der Verein hat gesunde Strukturen. Fabian Hürzeler konnte in diesen gesunden Strukturen arbeiten und etwas aufbauen, aber natürlich war er, du hast es richtig gesagt, das Gesicht und auch mit seiner Spielidee ganz entscheidend für diesen Aufstieg und es ist sicherlich nicht zu hoch gegriffen, wenn man sagt, St. Pauli stünde ohne Fabian Hürzeler nicht da, wo sie jetzt stehen, nämlich in der Bundesliga und deswegen müsste es einen radikalen Umbau geben und natürlich würde dieser Abgang noch weitaus mehr schmerzen als der von Marcel Hartl.
Jetzt musste sich St. Pauli aufgrund der sich lange ziehenden Gespräche bezüglich der Vertragsverlängerung mit Fabian Hürzeler möglicherweise automatisch schon mit dem Trainermarkt beschäftigen. Glaubst du, der Club ist gerüstet für den Fall, dass es jetzt zu einer Einigung kommt?
St. Pauli hat sich in der Zeit im Frühjahr, als diese Vertragsgespräche sich ja sehr lange zogen, das ging ja im Prinzip von September an bis März. In dieser Zeit hat sich St. Pauli natürlich mit dem Trainermarkt beschäftigt und sie sind auch auf dem Trainermarkt sicherlich einigermaßen vernetzt, aber es ist naturgemäß auch so, wenn dann der Trainer verlängert und jetzt Mitte Juni haben die meisten Vereine ihre Planstellen geschlossen oder besetzt und natürlich ist der Trainermarkt nicht mehr der gleiche wie im Frühjahr. Das heißt, St. Pauli würde schon mehr oder weniger von vorne anfangen und das ist dann ja in dem Fall kein Versäumnis, sondern einfach dem geschuldet, dass sich der Trainermarkt und der Transfermarkt bewegt hat.
Ja, Stichwort von vorne anfangen. Wir sind am Ende angelangt unserer Folge. Sebastian, vielen Dank für deine Einblicke zum FC St. Pauli. Ich glaube, wir werden dich zu diesem Thema bald nochmal hören. Vielen Dank für den Moment und wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao.
Ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.